Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, heute wieder mit Most Wanted Making of Desperados 3. Heute unterhalte ich mich erneut mit Johannes Roth, einem der beiden Gründer und eben auch der Geschäftsführer von Mimimi. Ich habe ihn ein Jahr später nach unserem ersten Gespräch nochmal getroffen, und zwar am 17. Januar 2020. Da stand gerade der Termin für den Goldmaster fest und das Studio war guter Dinge, weil die größten Probleme mit der Unity Engine gebannt wurden oder gebannt schienen, besser gesagt. Warum selbst Unity davon überrascht war, welche Probleme aufgetaucht sind und wie schwer sich sowas vorberechnen lässt, das erfahrt ihr heute im Podcast. Und am Datum hört ihr schon, Januar, da war die weltweite Pandemie noch weit entfernt gefühlt. Deswegen habe ich mich ein paar Monate später, am 31. April, nochmal mit ihm getroffen, natürlich online und mit großem Abstand, um mit ihm darüber zu reden, wie das Studio jetzt mit dieser weltweiten Pandemie umgeht, ob das das Spiel nochmal beeinflusst hat und wie das Studio jetzt emotional mit der ganzen Situation umgeht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und Einblicke in mit diesen zwei Gesprächen vom Januar 2020 und vom April diesen Jahres. Viel Spaß damit! So, ja, dann erzähl mir doch mal, wo befinden wir uns gerade? Wie geht's dir? Und genau, vielleicht fangen wir einfach damit an, auf welchem Stand wir jetzt gerade sind, wenn wir uns unterhalten.
Ja, wir sind gerade auf dem Stand, dass wir höchstwahrscheinlich alle technischen Probleme, die außerhalb unserer Macht waren, also sozusagen höhere Gewalt waren, seitens der allseits beliebten Unity Engine behoben bekommen haben und selbst mit workarounded haben, so dass wir jetzt also endlich in einem Zustand sind, wo wir mit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder sozusagen Selbstvertrauen einen Abschlusstermin für dieses Projekt nennen können. Und wir sind gerade dabei, das in Vertragsform auch festzuhalten, so dass wir also endlich dann mal wissen, wann der Goldmaster auch da ist und was das noch für das Projektbudget bedeutet und wie die letzten Milestones ausschauen und so weiter und so fort. Das ist noch nicht unterzeichnet. Die wichtige Mail ging gestern Abend raus und da wird man heute noch wahrscheinlich drüber reden. Also es bleibt noch spannend und generell haben der Dom und ich uns das Spiel diese Woche mal komplett angeschaut. Also es ist ja nicht möglich, das an einem Tag durchzuspielen, aber wir haben uns mal alle relevanten Stellen halt noch mal ein bisschen angeschaut und sind da eigentlich sehr glücklich und haben jetzt sozusagen noch die letzten Feedback-Sachen und woran wir noch ein bisschen polischen und so grob festgelegt. Ja, das heißt, wir sind auf den letzten Metern und hoffen, dass es keine unerwarteten Explosionen mehr irgendwo gibt, links und rechts davon. Und dass wir das Projekt jetzt halt einfach wirklich sauber und stabil und bugfrei und polished abschließen können und dann abgeben können.
Was hat euch denn so zurückgeworfen? Also es klingt ja so, als diese Sorge vor unerwarteten Dingen, dass das genau eingetreten ist in den letzten Monaten.
Genau, also das Spannende ist ja, wenn man jetzt mal so aus Projekt- und Producing-Sicht darauf schaut, wir porten ja dieses Spiel auch wieder auf PlayStation 4 und Xbox One. Und das haben wir ja bereits mit Shadow Tactics gemacht. Und natürlich basiert ja Desperados zu einigen Teilen auch auf der Technologie von Shadow Tactics, zumindest ursprünglich war das so. Das heißt, wir hatten eigentlich die Erfahrung, wie man dieses Spiel schon auf die Konsolen portiert. Und wir sind jetzt am Ende des Lebenszyklus dieser zwei Konsolen. Das heißt, die Unity Engine, die also auf diesen Konsolen dann läuft, sollte ja im allerbesten Zustand für diese Plattform sein, weil sie halt schon jahrelang darauf portiert wurde und dort läuft.
Würde man denken.
Es sollte auch keine Überraschungen mehr geben, weil es jetzt keine großen neuen Features mehr für diese Plattform gibt, die aus dem Nichts kommen oder so. Also eigentlich sozusagen der lowest risk Konsolenport, den man machen kann. Und das ist halt komplett uns um die Ohren geflogen. Die Kurzversion ist einfach, dass die Unity Engine auf der Xbox One einige massive Bugs und Performance-Probleme hatte. Sachen, die wir auch auf diesem Niveau nicht erwartet haben und die auch nicht so einfach abzustecken waren und die halt dann auch wirklich teilweise in Patch-Releases erst reinkamen, also neue Fehler, die vorher nicht da waren. Und Das dauert dann sehr lange, erstmal zu gucken, liegt es an uns? Also wir wissen natürlich, dass unsere Spiele tatsächlich diese Plattformen auch schon an ihre Limits bringen. Das, von außen klingt das immer erstmal komisch, weil es ist halt kein Uncharted und es schaut nicht nach AAA aus oder so. Aber die Menge an Gegnern, die wir haben, die ja oft auch über die 100 hinausgeht, also NPCs, die im Level berechnet werden müssen, in Kombination mit der Tatsache, dass das Spiel halt so sandboxy ist und man jetzt nicht sagen kann, man macht einfach alle Gegner, die man nicht gerade sieht, einfach auf einen super stupid Mode, dass die sozusagen nicht mehr so intensiv berechnet werden müssen auf dem Prozessor und so. Da kann man halt, es ist sehr schwierig, das zu optimieren, weil die müssen ja zum Beispiel die Leichen noch finden können, wenn die irgendwo rumliegen oder wenn dein Charakter gerade über die halbe Map rennt, während du woanders was machst, müssen ja auch sinnvoll reagieren. Und da pushen wir die Hardware schon. Wie gesagt, auch wenn es erstmal nicht von außen so ausschaut, ist es gar nicht so einfach. Und ja, die Tatsache, dass die Unity Engine da halt einige neue Probleme auch hatte, die es zu Shadow Tactics Zeiten noch nicht gab, hat uns halt ziemlich erwischt. Und dann schaut man eben, liegt es an uns, liegt es am Spiel, machen wir irgendwas falsch? Und dann versucht man das ja auch erstmal selbst zu lösen. Und es dauert halt einfach schon eine Weile, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, hier läuft was schief und wahrscheinlich hat die Unity Engine ein Problem. Dann muss man die kontaktieren, dann muss man denen das sagen, dann sind die erstmal skeptisch. Dann es dauert ja allein schon mehrere Tage, bis die zum Beispiel Zugriff auf unser Projekt haben und selbst ein Bild von diesem Projekt machen können, weil es zum einen riesige Datenmengen sind, zum anderen es sehr komplex ist, immer wieder irgendwelche Sachen im Setup oder so schwierig sind. Man ist ja dann auch nicht vor Ort und so. Und dann schauen die sich das an, dann sagen die nach irgendeiner gewissen Zeit, stimmt, wir haben dann Probleme auf unserer Seite. Jetzt müssen die dann erstmal gucken, was können sie dagegen tun? Können sie überhaupt was dagegen tun? Was wäre da der Weg? Was ist da der offizielle Prozess bei denen? Und dann kommt irgendwann ein Vorschlag, dann müssen wir wieder bilden. So ein Bild kann halt locker auch mal einen Tag mittlerweile brauchen, selbst mit irgendwie 5000 Euro rechnen. so entsteht sehr schnell sehr viel Overhead. Und das kostet Zeit. Und dann am Ende haben wir halt viele Sachen, viele Tech-Systeme, die schon proven waren und schon funktioniert hatten auf der Konsole, auf dieser Zielplattform für Shadow Tactics, nochmal neu schreiben müssen, damit wir sozusagen dieses Spiel in diesem jetzigen Zustand, natürlich auch, es ist ja auch komplexer, es ist größer, es pusht nochmal mehr, damit das dann irgendwie sauber auf den Konsolen laufen kann. Und das wiederum hat dann verursacht, dass nicht nur die Coder damit stark ausgelastet waren und das natürlich neue Codebugs verursacht hat, weil wir hier wirklich über Kernsysteme reden, sozusagen von Teilen der KI bis hin zu dem Viewcone und so weiter. Das hat dann leider auch verursacht, dass halt wiederum Bugs im Leveldesign und auch selbst für die Grafiker und so entstanden sind, die dann wieder darauf reagieren mussten, weil das dann halt, wenn du so Systeme hoch optimierst, dann werden sie halt weniger flexibel, weniger einfach zu benutzen. Es wird immer komplexer, sozusagen das Spiel auch dann wiederum zu bilden und zu testen. Und in diesem ganzen Prozess haben wir einfach tatsächlich ein paar Monate verloren, muss man sagen. Und der sehr traurige Moment war dann halt auch wirklich, als man festgestellt hat, dass wir sozusagen stark gekämpft haben, überhaupt auf 30 FPS auf der Xbox zu kommen und dann festgestellt haben, dass die PS4 halt sehr, 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 sehr viel schneller läuft. Und es ist ja bekannt, also wir porten ja zuerst auf die Xbox, weil diese Plattform etwas schwächer ist von der Hardware. Gehst du so irgendwie grob von 10% weniger Framerate oder so aus, je nach Use Case, aber es waren halt über 25% Unterschied und das sollte halt nicht so sein. Und auch das sind Dinge, wo man vielleicht erstmal denkt, naja, man kann ja mal ein Bild für die Xbox und die PS4 machen und dann schaut man einfach, wie stark ist der Unterschied. Das kann man aber eben immer erst nur dann wirklich einschätzen, wenn ein Level zum Beispiel auch wirklich fertig ist, wenn eine Optimierung wirklich abgeschlossen ist. Und dann heutzutage durch dieses Multithreading und die vielen Cores auf den Konsolen und dann unterscheiden sich hier und da Dinge und die Unity-Ports sind unterschiedlich eingestellt und werden unterschiedlich kompiliert und so. Gibt es einfach so viele Variablen, dass es halt tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig mittlerweile ist, mal überhaupt so zu wissen, ob es klappen wird oder nicht.
Ja. Ich meine, es sind ja Sachen, die ihr schon wahrscheinlich ein bisschen einkalkuliert hattet mit der Ports-Geschichte, wahrscheinlich auch vom Zeit, dass da auf jeden Fall Zeit nötig ist, aber es klingt jetzt so nach, es hat euch quasi komplett aus der Bahn geworfen, was euer Zeitmanagement angeht.
Hat es. Also wir haben, natürlich geht man mal von irgendeinem Problem oder so aus, aber man geht halt nicht davon aus, dass so spät in diesem Konsolenzyklus und mit der Erfahrung, dass wir den Port schon mal gemacht haben für ein ähnliches Spiel mit einer ähnlichen Grundtech, dass da nochmal so viel schief gehen kann.
Ja, wie du gesagt hast, gewisse Systeme, die ja schon quasi abgenommen waren sozusagen, weil ihr wusstet, dass das funktioniert, die haben sich ja dann wieder, die waren ja dann wieder broken. Okay.
Ja. Und auch Unity war überrascht. Das muss man leider halt auch sagen. Also die haben sich's halt angeschaut und dann war so, oh fuck, sie haben da echt einige Probleme und das war bei denen auch nicht auf dem Schirm und da merkt man dann halt leider schon auch, dass glaube ich, nicht so viele Leute wirklich so große Spiele mit Unity für Konsolen entwickeln. Nee. Oder zumindest mal nicht in der Unity-Version, in der wir das halt jetzt tun.
Ich stelle mir gerade vor, wie in den Unity-Offices jetzt euer Mimimi-Logo oder dein Counterfeit auf so einer Dartscheibe hängt, dass die immer Angst haben, wenn ihr jetzt anruft.
Das könnte sein, ja. Es gab auch die ein oder andere nicht so freundliche E-Mail an ein paar Stellen, weil es halt einfach wirklich ein bisschen heftig war dann und ich glaube, es hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt.
Ja. Wie seid ihr denn als Team damit umgegangen? Also du als Firmenchef kriegst ja wahrscheinlich auch die ganze Bandbreite mit. Also ist es jetzt ein Frust, der dann auch sich auf das Team auswirkt? Ist es dann schwerer, dieses Team so zusammenzuhalten und zu führen? Wie bist du damit umgegangen?
Also das frustriert natürlich alle, also uns tatsächlich auch, weil wir das Spiel auch gerne einfach fertig haben möchten, weil wir es gerne rausbringen möchten, weil es irgendwann auch anstrengend wird, über so einen langen Zeitraum immer wieder auf die gleichen Sachen zu schauen. Natürlich kommt der ganze Faktor dazu, dass es dann auch mehr kostet. Was macht das mit dem Deal? Was macht das mit dem Release-Zeitfenster? Dann kommt der ganze Druck aus der Community, die natürlich völlig berechtigt wissen wollen, wann das Spiel rauskommt. Wir aber gesagt haben, wir wollen jetzt einfach auch nichts mehr dazu sagen, solange wir es halt nicht wissen können und sozusagen nicht nochmal falsche Versprechen rausgeben. Das ist halt nervig und es zehrt halt und das nervt natürlich auch alle, also nicht nur Mimimi, sondern halt auch THQ und die Spieler und das ist keine coole Situation. Und da wird man in Zukunft schauen müssen, was man tun kann, damit das halt nicht nochmal so passieren kann. Wie gesagt, es gibt immer trotzdem Dinge, auf die man einfach keinen Einfluss hat und man kann natürlich Puffer einrechnen, aber auch nur zu einem gewissen Grade. Und wie wir damit umgehen, ist natürlich, dass wir die Zeit ja trotzdem auch nutzen, um das Spiel ja sozusagen fertig zu machen. Es sind ja trotzdem alle noch sehr beschäftigt in dem ganzen Prozess des Polishings und einfach alles zusammenzubringen und abzuschließen. Und das ist so ein riesiges Spiel für uns geworden. Also es ist einfach komplett crazy, das mit eigentlich schon wieder so wenig Leuten umzusetzen, wie wir es gemacht haben.
Ja. Ja, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, ob noch alle was zu tun haben in der Zeit, wo dann diese unerwarteten Bugs aufkommen. Weil ihr, hast du mir in dem ersten Gespräch, glaube ich, gesagt, dass ihr quasi ein One-Game-Studio seid und bleiben wollt und quasi nicht jetzt parallel schon an irgendwas Neuem konzipieren oder arbeiten könnt.
Genau, das ist genau weiterhin auch die Challenge. Dadurch, dass halt so viele Kernsysteme sich geändert haben, wurde halt so viel Overhead auch für die anderen Departments erzeugt, dass halt tatsächlich das ganze Team dann noch sehr stark ausgelastet war und wurde. Aber wir denken natürlich auch drüber nach, was kann man noch anderes machen und wie kann man die Leute dann auch noch weiter auslasten. Dazu ist noch nichts announced und das müssen wir mal schauen, wie das dann läuft. Aber das ganze Team ist tatsächlich einfach noch mit Desperados beschäftigt und auch noch für ein paar Wochen nach diesem Gespräch hier.
Wie läuft es denn mit der Finanzierung? Also du hast ja schon gesagt, man geht dann halt nochmal in die Verhandlung, den Deal, den man hat mit Publishern und Finanziers. Aber solche Sachen, die einfach jetzt ja auch nicht wirklich in eurer Schuld liegen, wie funktioniert sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Es sind ja trotzdem Kosten, die dann ja für alle entstehen. Wird ja nicht Unity zahlen wahrscheinlich.
Es wäre schön, wenn Unity einen Teil davon übernehmen würde. Das würde sich sehr fair anfühlen. Also man muss ja schon sagen, es ist ja nicht die erste Verschiebung und es wäre jetzt auch Quatsch, ein Bild zu zeichnen, wo man sagt, es ist nur durch andere Leute verursacht oder so. In dem Fall ist es jetzt so, wie du beschrieben hast, schon unangenehm, dass man halt sagt, höhere Gewalt hat halt einfach das Budget stark erhöht an der Stelle und auch halt alle möglichen Release-Zeitfenster und so stark verschoben. Man muss halt damit umgehen. Man versucht das halt irgendwie dann dieses Risiko und das, was da entstanden ist, irgendwie fair sozusagen abzubilden, dass das beide Parteien auf irgendeine Art und Weise tragen. Wir können es jetzt natürlich nicht sozusagen mitbezahlen, aber wir können natürlich an einigen Stellen vielleicht auf Dinge dann verzichten oder so, sodass es sich halt einfach fair verteilt. Und da ja, muss ich ja auch wirklich sagen, dass ich wirklich von über THQ nur sozusagen nur Positives berichten kann, dass das immer alles sehr fair abgelaufen ist und man da auch natürlich war erstmal sehr lang die Frage da, ob jetzt wir irgendwie Mist bauen und natürlich musste man auch erstmal erklären, was da los ist und ein Verständnis dafür erschaffen, das ist ja auch normal, aber dann ist es halt schon auch da und dann sind die Leute ja auch professionell und erfahren genug zu wissen, dass halt sowas halt auch mal passiert. Ja. Und dann geht es eigentlich nur um Gespräche irgendwie auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt und dann passt es schon. Dann findet man eine Lösung.
Ja. Es klingt jetzt ja so, als wäre das rein die Konsolen, die da jetzt ein bisschen das Problem machen. Ihr hattet ja bei Shadow Tactics dann auch erst nur die PC-Version released und dann euch nochmal monatelang um die Konsolenversion gekümmert. Wäre das jetzt auch quasi so eine Art Notlösung gewesen, das so zu machen, um dann auch wieder die Finanzierung zu sichern?
Man hat es besprochen, aber man muss einfach sagen, dass diese gesplitteten Releases, das hatten wir mit Last Tinker, das hatten wir mit Shadow Tactics, dass das einfach ein Mist ist. Ja. Und man muss schon auch sagen, dass die PC-Version enorm von diesen Optimierungen profitiert, weil wir jetzt natürlich über alles nochmal drüber gehen und also jeder PC-Spieler kann sich sehr darüber freuen, was da in den letzten Monaten noch passiert ist, weil das die Experience stark verbessert und wir haben ja zum Beispiel tatsächlich halt keinerlei Abstriche jetzt in der Qualität oder so machen müssen, das war ja auch unser großes Ziel, dass jetzt sozusagen diese Ports keinen negativen Impact auf die PC-Version haben. Sie hatten den Impact auf sozusagen das Release-Zeitfenster, aber wir haben heute noch, kriegen wir teilweise irgendwie Messages von Leuten, die nicht gerafft haben, dass Shadow Tactics mittlerweile auf Konsole rauskam. Das zu kommunizieren und wenn das Spiel später nochmal auf anderen Plattformen rauskommt, mit der Presse nochmal irgendeine Art von Hype oder Interesse da zu generieren, ist halt super schwierig. Ich meine, da gibt's dann einfach spannendere Themen. Das ist dann sozusagen ein alter Schinken. Und es ist ja am Ende ganz klar ein PC-Thema, dieses Spiel. Aber wir haben ja auch bei Shadow Tactics schon die Gamepad-Steuerung drin gehabt und die halt nicht nur für Konsolen, sondern eben auch für die vielen Leute, die mittlerweile gerne mit Gamepad am PC spielen oder mit Steam Big Picture Mode und so. Und die kam ja sehr gut an. Also wir wissen ja, dass die Gamepad-Controls sozusagen sehr, sehr beliebt sind. Und jetzt geht es ja auch drum, dieses Genre auch, wenn die Spiele größer werden und dadurch teurer werden, sozusagen auch ein bisschen ja an neue Spieler, die vielleicht nicht das Original Commandos oder Desperados oder vielleicht Shadow Tactics gespielt haben, das daran dahin zu tragen. Und da ist natürlich jede Plattform dann wichtig. Und je breiter man da aufgestellt ist, desto besser kann das funktionieren. Und es gibt halt keinen Grund, das Spiel nicht auf Konsole rauszubringen, außer dass es halt für uns jetzt anstrengend war. Aber wie gesagt, die positiven Auswirkungen von diesem Weg, den wir da gegangen sind, dass jetzt viele Sachen wirklich hoch optimiert sind, das merkt man schon auch am PC und das hat große Auswirkungen für Hardware, die am PC nicht so gut ist. Aber selbst sozusagen auf wirklich krassen Gamer-Rechnern merkt man es halt schon, dass es halt einfach sauberer läuft und dass einfach der technische Zustand deutlich besser ist.
Ja, und der Polish, der jetzt da noch mit mehr reinfließt, der wird ja dann da auch drin sein.
Genau, absolut.
Ja, und es ist auch eine Manpower-Frage, also eine Ressourcenfrage der Leute, die man halt hat, gell? Wenn man jetzt dann wirklich sich auf den Release für den PC konzentriert, sind die Leute ja auch wieder gebunden, das dann wirklich rauszubekommen und können weniger Bugfixen.
Ja. Ja, und dann hast du natürlich einen PC-Release, dann musst du danach die Konsolenversion machen, dann stell dir mal vor, dann musst du dort die ganzen Kernsysteme umschreiben,
oh Gott,
dann musst du das wieder zurückporten auf den PC, weil die PC-Spieler sollen ja nicht benachteiligt sein, was bedeutet das dann für die Save-Games und so weiter und Tech-Probleme, die dadurch dann wieder entstehen. Also da, wir waren uns aus allen Sichtweisen einig für letztlich für das Spiel selbst, aber auch natürlich für die Spieler und wer es wo spielen kann und wie gut wir es launchen können, dass es einfach sehr sinnvoll ist, es parallel auf allen Plattformen rauszubringen, so wie es ja auch die Leute gewohnt sind.
Ja. Ja. Jetzt ist der Goldmaster in Aussicht, hast du gesagt, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt.
Er ist in Aussicht in ein paar Monaten. Okay. Den genauen Termin, über den reden wir ja gerade sozusagen noch, aber ja, man hofft, dass das klappt.
Aber es sind trotzdem noch Monate jetzt. Also du sagst, ihr habt das, die technischen Schwierigkeiten überwunden, aber es ist jetzt trotzdem noch viel Arbeit vor
jetzt,
euch.
Jetzt ist die Bugfixing-Phase. Jetzt schauen wir, dass wir erstmal einen stabilen Bild hinkriegen, mit dem man einen Trailer wieder capturen kann. Auch das ist, also so einen stabilen Bild einfach mal hinzukriegen, dauert halt unter Umständen ein paar Wochen, weil es einfach so, das Spiel ist so groß, so komplex, gibt so viele Bugs. Ja. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wir fixen alle Bugs und dann machen wir ein Bild und diese Version ist dann die Spieler kriegen und die Presse kriegen, sondern wir brauchen ja jetzt auch Zeit, um neue Trailer umzusetzen. Diese neuen Trailer sollen natürlich den möglichst aktuellen Stand des Spiels zeigen und keinen veralteten oder schlechteren. Das heißt, man muss schauen, okay, welche Bugs fixen wir jetzt, die relevant sind, um Trailer zu machen, welche Bugs fixen wir, die relevant sind, wenn wir zum Beispiel eine Version an die Presse schicken wollen, die halt Previews dazu machen, die das selbst spielen wollen. Und dann macht man diesen Bild und danach fixt man die restlichen Bugs. Und genau, also da entstehen immer wieder so Schleifen und natürlich auch Overhead und so, aber im Prinzip geht es jetzt wirklich darum, einfach das Spiel sauber fertig zu machen. Und diese Optimierung macht man natürlich für diese Kernsysteme und das wirkt sich dann schon für alle Level aus, aber es gibt halt auch Optimierungen, die man pro Level sozusagen durchführen muss, weil ja jedes Level eine unterschiedliche Anzahl an NPCs in gewissen Bildschirmbereichen hat, je nachdem, wo die Kamera sitzt oder eine spezielle Herausforderung hat, was vielleicht die Lichtsituation angeht und was das sozusagen an Rechenleistung kostet. Und da muss man schon alles sich noch anschauen und das dann fürs ganze Spiel auch glatt ziehen und das braucht halt einfach Zeit.
Also nachts manchmal so Albträume, dass du denkst irgendwie, oh Gott, schweißgebadet aufgewacht, ist jetzt wieder ein neuer Unity-Patch rausgekommen oder wir sind wieder vor irgendwie so einem Problem, das wird nie aufhören.
Also nee, Albträume zum Glück nicht, aber ich befürchte andere Leute bei uns schon. natürlich ist man schon irgendwie so in der Situation, wo man, also es gab einfach diese paar Monate letztes Jahr, wo die negativen Schlagzeilen innerhalb des Studios sozusagen nicht aufhören wollten mit, oh, jetzt haben wir das gefixt, jetzt sind zwei neue Probleme entstanden. Oh, bisher hatten wir nur Probleme mit der Performance auf dem Prozessor der Konsolen, jetzt plötzlich ist die Grafikkarte zu schwach, wie kann das denn sein und so weiter. Oh Gott. Also wir haben alles mitgenommen, was man hätte mitnehmen können und das war sehr kräftezehrend. Ja.
Ja. Wie motivierst du das Team? Also du musst dich ja selbst auch motivieren und dann trotzdem aber irgendwie noch das Team begeistern und bei Stange halten.
Ja, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich in der Situation so stark meine Rolle war. Ich kann ja sozusagen grundsätzlich dem Team nur sagen, was ich von dem Spiel halte und da halte ich sehr viel davon und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn es rauskommt. Das ist einfach so ein großer Schritt im Vergleich zu Shadow Tactics für uns. Ich sehe jetzt, also in dieser heißen Phase, auch wenn das anstrengend ist, alle haben ja noch zu tun und alle wissen ja auch, also jeder hat ja den Anspruch, dass das Spiel halt sauber rauskommt und es ist natürlich auch sehr motivierend, muss man auch sagen, dass halt in dem Sinne unser Partner THQ das auch geteilt hat und gesagt hat, wir wollen, dass das Spiel sauber und cool rauskommt und da jetzt nichts gerusht wird. Und deshalb, ich habe jetzt nicht so das krasse Motivationsproblem irgendwo wahrgenommen. Es ging eher darum zu schauen, weil das so eine anstrengende Phase ist, mit wirklich einfach schwieriger Arbeit. Also es gibt ja Tage, wo man irgendwie 8 Stunden arbeitet und man geht entspannt nach Hause, weil es war jetzt nicht so die anstrengenden Sachen. Und das, was aber da jetzt viele Leute machen mussten, das waren eher so anstrengende Jobs, dass du sagst, du schaffst das eigentlich nicht mal 8 Stunden, das durchzuhalten, weil es einfach so dein Kopf so stark beansprucht. Und da ging es eher darum zu schauen, dass uns die Leute nicht irgendwo wegbrechen. Und da jetzt nicht mal im Sinne von Crunch und vielen Überstunden, sondern wirklich erstmal auch im Sinne von, wie anstrengend das einfach ist und auch die Verantwortung dann natürlich zu tragen, diese Fehler zu fixen und das alles hinzubekommen und natürlich dann auch zu wissen, dass man irgendwie davon sozusagen starken Einfluss darauf hat, wann dieses Spiel rauskommt, was wiederum starken Einfluss auf das Studio und alle hat. Also das waren eher so die Themen, die uns da beschäftigt haben. Und ansonsten haben wir natürlich unsere Head Offs und der Dom, der als Creative Director natürlich auch sehr viel macht. Und die kümmern sich natürlich auch darum, dass das Team irgendwie da an der Stange bleibt. Aber Motivationsprobleme haben wir eigentlich selten, weil wir machen ja das, was wir machen wollen.
Ja, klar, trotzdem ist es natürlich anstrengend und schlauchend, ja. Aber das heißt, ihr freut euch auf die nächste Konsolengeneration?
Oh ja.
Wenn ihr mehr Leistung habt fürs
nächste. Ja, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, die Konsolen, man kann ja alles nachschauen, was da an Hardware drin steckt. Als sie rauskamen, waren das schon so Mittelklasse-PCs halt. Und es ist unfassbar beeindruckend, was da einige Entwickler rausgeholt haben. Auf der anderen Seite, wenn man die Entwicklerbrille aufhat, sieht man ja auch, wie getrickst wird und wie die das schaffen. Es gibt viele Gründe dafür, warum in einem Uncharted öfter mal man durch so einen Schlauch durch muss oder so gewisse Winkel laufen muss oder um den Turm herumklettert, wo man dann auf einmal nur noch die Wand sieht und wenn man um den Turm herumgeklettert ist, ist die eine Hälfte des Levels schon wieder rausgeladen und so. Und das ist ja eine hohe Kunst, das so hinzukriegen. Aber klar, also wir freuen uns massiv auf die neuen Konsolen und die verbesserte Hardware. Auf der anderen Seite...
Ihr freut euch auf neue Probleme, genau.
Ja, genau, weil wir haben ja zum Beispiel auch mit den Original-Kommandos-Entwicklern gesprochen, wirklich den Codern und auch mit dem Coder, der zum Beispiel alleine damals die PlayStation 2-Version gemacht hat. Und man muss halt traurigerweise feststellen, dass die Probleme immer die gleichen bleiben und... ja, sie verschieben sich vielleicht ein bisschen von Low-Level-Code so eher High-Level-Problemen oder so, aber das Zeitinvestment und der Schmerz, der entsteht, der erscheint sehr ähnlich. Und wir wissen ja auch jetzt schon, dass Unity sehr viel umbaut am Rendering, an vielen performance-kritischen Systemen. Man weiß nicht, wie diese Systeme auf den neuen Konsolen laufen werden und so weiter und so fort. Und es kann halt einfach sein, dass man sozusagen wieder, wenn man so ein Spiel macht, wieder in eine Situation kommt, wo man schon Sachen optimieren muss. Ich hoffe nicht so stark, aber das neue Rendering, was weiß ich, wie gut das halt läuft. Vielleicht ist das genau um den Faktor langsamer, dafür hübscher, dafür ist die Beleuchtung besser oder so. Dann kann man sich auch fragen, wäre das überhaupt nötig für dieses Genre und so weiter. Aber da sind viele Fragezeichen da. Also ich glaube, einen entspannten Port
wird es nie geben.
Wahrscheinlich nie geben.
Ja. Ja. Das heißt, man braucht schon eine gewisse masochistische Ader, um Spieleentwickler zu werden, höre ich daraus.
Ja, oder halt genug Passion für das Thema, damit es sich irgendwie ausgleicht. Aber ich meine, jeder Job hat ja irgendwie auch seine Pain Points. Und wie gesagt, wir machen ja Games, für die wir brennen und die wir lieben und die wir halt wirklich machen wollen. Und da geht es uns, glaube ich, schon besser als vielen anderen Leuten in ihren Jobs, die vielleicht das nicht als so erfüllend sehen oder so. Deshalb kann man sich da, glaube ich, jetzt nicht so beschweren. Aber es ist ein schwerer Job, es ist anstrengend, es ist hart. Und ist, sag mal, das, was einen natürlich trifft, ist, dass man es so schwer kommunizieren kann, so schwer zeigen kann und die viele Gamer das halt gar nicht sehen können. Also es ist auch gar kein Vorwurf, aber es ist einfach, ich meine, beim Film kennt man mittlerweile irgendwie Greenscreens und Motion Capturing und so. Das hat diese Branche irgendwie ganz gut hinbekommen und dann kennt man vielleicht noch Peter Jackson, der irgendwie angeblich den Film macht sozusagen. und da sind wir ja gefühlt noch weit dahinter sozusagen vom Verständnis, wie schwierig es ist, ein Spiel wirklich auch fertig zu machen und rund hinzubekommen. Ja. Und da ist es manchmal, versteht man ja, weil man ja selbst auch Gamer war und genau in der Situation vorher war, als man einfach nur gezockt hat, versteht man ja total die Frustrationen, aber es fällt einem dann auch so schwer, den Leuten so genau zu erklären, warum das halt so ist und ein Verständnis dazu erschaffen. Und das ist manchmal ein bisschen, ja, deprimierend.
Ja, das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts, hier mal Blick hinter die Kulissen zu werfen und auch mal so die andere Seite näher zu beleuchten und nicht nur das fertige Produkt. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch mehr Verständnis für inzwischen existiert in der Community.
Es wird besser, ja.
Zum Tag der Aufnahme wurde Cyberpunk auch wieder um mehrere Monate verschoben und das ist ja wohl das heiß erwartetste Spiel. Und selbst da gibt's natürlich eine kleine Menge Vocal Minority, die sich aufregt und motzt, aber der Großteil der Community sagt, ja, wenn es länger dauert, dann wird es eigentlich nur besser. Das ist doch super. Also ich habe da schon so ein bisschen so einen Umbruch wahrgenommen.
Das stimmt
ja auch, Erwachsene und Älter alle.
Das stimmt total. Also ich würde auch sagen, also unsere Verschiebung wurde ja auch nicht wirklich negativ wahrgenommen. Ganz viele Leute haben genauso darauf reagiert, hey, lasst euch lieber Zeit und macht es gut fertig. Also das Verständnis ist definitiv da. Bei uns ist halt das Verständnis dann von den Leuten nicht dafür da, dass wir darüber so wenig dann sagen, wann es denn dann rauskommt. Wie gesagt, weil wir es halt einfach tatsächlich nicht wissen konnten und es einfach Probleme gab, die wir nicht alleine lösen konnten, sondern wo wir auf Unity angewiesen waren und über die haben wir keine Entscheidungshoheit und das multipliziert sich dann hoch und dann, das ist halt dann schwierig zu erklären, aber trotzdem, also auf der Ebene waren die Leute alle sehr nett und ich meine, wenn ich sozusagen sage, die Sachen, die einen deprimieren, dann rede ich ja auch weniger von den Communities und vielmehr sozusagen von wirklich random Kommentaren irgendwo, die man natürlich schon mal liest und die einen dann schon treffen. Ja. In unserem Discord-Server oder ich sag mal auf einer GameStar-Kommentarspalte und so weiter, das ist ja schon wirklich ein sehr hohes Niveau und ich finde, das stimmt, da hat sich sehr viel getan.
Wann ist der Moment, wo du durchatmest, wenn der Goldmaster wirklich dann auf dem Rohling ist? Ist das so der Moment, wo du sagst, jetzt kann nicht mehr so viel schief gehen oder was ist so der Schlüsselmoment?
Der Schlüsselmoment ist, glaube ich, wenn die Review-Scores reinkommen und das Spiel verkauft wird, weil natürlich testet man alles und wir haben so viel Zeit in QA für dieses Spiel reingesteckt und Geld, also es ist der Wahnsinn. Aber man weiß es halt immer wirklich dann erst final, wenn es rauskommt. Wie kommt es an? Wie kommt es bei der Presse an? Wie kommt es bei den Spielern an? Wie kommt es bei den Hardcore-Fans an? Wie kommt es bei den Leuten an, die das Genre noch nicht kennen? Wie kommt es bei unserer Family und Friends sozusagen an? Da passiert viel, aber auch wie verkauft es sich? Wie gesagt, das Spiel ist einfach so viel aufwendiger in der Produktion gewesen. Wir sind ja gewachsen. Wir müssen ja irgendwie auch in München überleben können und so. Und es kostet jetzt einfach schon eine Menge und es muss sich halt auch gut verkaufen, damit man dieses Genre weiter bedienen kann. Und es schaut gut aus. Alles, was man so mitbekommt an Zahlen und Wishlist und so, erweckt den Eindruck, dass es funktionieren wird, aber wirklich hundertprozentig weiß man es halt erst, wenn die ersten Zahlen reinkommen und die ersten Ratings und so.
Gut, dann sind wir gespannt. Dann drücke ich die Daumen, dass der Goldmaster dann wirklich in greifbarer Nähe ist und dann würde ich sagen, unterhalten wir uns da nochmal,
wenn der soweit ist. Genau, das sollten wir auf jeden Fall tun.
Cool. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich drücke die Daumen. Und Umzug habt ihr jetzt schon vollzogen oder steht der
noch an? Der findet im April, Mai statt.
Ah, okay.
Genau.
Aber da in dieses Stockwerk, wo du mir gezeigt hast, oben drüber oder?
Ach so. Nee, was ganz anderes.
Okay, ihr geht ganz aus dem Gebäude raus, ja.
Wir gehen ganz aus dem Gebäude raus. Wir werden unser komplett eigenes Gebäude beziehen, also als Mieter. Aber es wird quasi ein Rundbau mit 3 Etagen sein, den wir dann komplett besetzen. Und das wird sehr cool. Und da wird sicherlich irgendwann auch mal eine entsprechende Feier geben.
Ja, da komme ich auf jeden Fall mal wieder.
Genau.
Wenige Wochen später war es dann soweit. Am 21. April kam die Mail, dass John Cooper endlich das Release-Datum für Desperados 3 veröffentlicht und bekannt gegeben hat. Es wurde der 16. Juni 2020. Nach ewig langen Verschiebungen nun also endlich das Release. Mit was Mimimi nach dem Goldmaster wohl aber wirklich nicht mehr gerechnet hat, war der Ausbruch einer weltweiten Pandemie inmitten ihres Umzugs. Sie haben es aber auch nicht einfach mit diesem Release. Wie Johannes das erlebt hat und sein Team, das erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß. Ja, ich wollte eigentlich nur ein kurzes Update mit dir machen. Jetzt, wo das Release-Datum ja bekannt ist, ihr mitten im Umzug seid und wir noch dazu die Corona-Pandemie haben. Es hört nicht auf, euch Stolpersteine in den Weg zu werfen, Jojo, oder?
Ja, so eine weltweite Pandemie war genau das, was wir noch vertragen konnten. Parallel zum Umzug ins neue Büro, wo dann irgendwelche Möbelhersteller erstmal vier Wochen ihre Produktion stoppen und so. Und wir dann Glück haben, dass wir genau davor noch produziert wurden, aber jemand in der Corona-Panik wahrscheinlich den falschen Knopf im Werk gedrückt hat und wir deshalb das falsche Holz bekommen haben und so. Es wird sich alles noch etwas länger ziehen, aber ich muss zugeben, die Effizienz, soweit ich es aktuell sinnvoll überblicken kann, hat jetzt nicht massiv gelitten und die ganze Umstellung auf Homeoffice und so hat tatsächlich sehr viel besser funktioniert als erwartet oder als befürchtet. Und der Vorteil vom neuen Büro, abseits davon, dass wir jetzt schöne, tolle, ergonomisch perfekte, rückenschonende Stühle haben, die niemand benutzen kann, ist, dass wir auch eine neue Internetleitung haben mit einem deutlich besseren Upload-Speed und wir auch da jetzt sozusagen gut aufgestellt sind. Das heißt, im Release steht nur das im Weg, was ihm immer im Weg steht, nämlich irgendwelche Bugs und irgendwelche lustigen Unity-Probleme, die uns immer noch plagen. Aber es sind immer wieder neue und andere und die sind nicht mehr ganz so schlimm, wie die, die es mal vorher gab. Also, ja, ich bin
sehr zuversichtlich. Aber der Release steht fest.
Ja. Der Release steht
fest. Ihr habt ihn endlich kommuniziert, ja.
Ja, und das Spiel wird auch da rauskommen. Das auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt, dass wir sind zuversichtlich, dass das jetzt schon eine sehr gute Version ist. Und jetzt machen wir halt noch uns an die Patches, um noch ein paar Sachen glatt zu ziehen, die wir von unserem Anspruch gerne so hätten, wie wir sie halt dann hoffentlich noch umgesetzt kriegen.
Ja, nimm uns mal so ein bisschen mit in dieses Gefühlsachterbahn jetzt, als das Datum dann endlich feststand, bei euch intern ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger mit dem Publisher zusammen, als es dann endlich kommuniziert wurde. Ich meine, als ich 2018 diese Idee hatte, mit euch diesen Podcast zu machen, dachte ich halt, okay, das Spiel kommt ja dann auch relativ bald. Also was war das für eine Achterbahn für dich jetzt endgültig, dieses Datum dann auch schwarz auf weiß zu sehen in den sozialen Medien und die Reaktionen? Ja. Hättest du ja auch nicht gedacht, dass das sich so lange hinzieht. Ja?
Ich glaube, in meiner Rolle, ich muss mich fast schon ein bisschen davon distanzieren und bin da etwas taub geworden sozusagen, weil dieser Termin oder das ganze Thema hat uns so viel beschäftigt, wenn ich da jetzt auch noch sozusagen emotional stark in der Achterbahnfahrt drin wäre, dann würden wahrscheinlich irgendwann alle durchdrehen. Auch dieser Termin jetzt, der war eigentlich irgendwie mal noch 2 Wochen später, dann haben wir aber festgestellt, dass das mit anderen Dingen kollidiert und wir das aus Businessgründen nochmal vorziehen müssen und so. Und da, also da, das war eine Achterbahnfahrt, das wird, glaube ich, auch immer noch eine sein, bis es dann wirklich passiert ist. Und erst dann ist es bei mir so, dass ich das dann auch wirklich erst realisiere. Es ist schön, also man hat natürlich schon einen Impact davon, wenn es mal einen festen Termin gibt, den man auch mit dem Team intern kommuniziert, den man dann auch nach außen kommuniziert und an dem man auch glaubt. Das macht schon was, aber ich versuche generell sozusagen mich davon nicht zu sehr stressen zu lassen. Was aber auch daran liegt, dass eben parallel der Umzug war und das ganze Projekt Büro in ein eigenes Gebäude und dann war ich dort eher auf der Achterbahn.
Ja. Dieser Umzug fällt jetzt mitten in diese Pandemie. Das hat euch ja kalt erwischt. Seid ihr sonst stark betroffen von dieser Pandemie? Homeoffice ist ja bei euch wahrscheinlich als modernes, digitales Unternehmen nicht so das Problem, was jetzt die eigentliche Entwicklung angeht, oder?
Also man muss sagen, dass wir Homeoffice eigentlich nie supportet haben als Firma und das auch nicht wollten. Jetzt nicht, dass ich irgendwie Homeoffice generell für schlecht halte oder so, aber wir haben doch die ein oder andere Person, die vielleicht ein bisschen zum Workaholic manchmal neigt. Und dann haben wir sozusagen von Anfang an gesagt, wir wollen gar nicht supporten, dass man von zu Hause arbeiten kann, sondern bitte halt ins Büro kommen, pünktlich gehen und dann ist aber auch gut.
Also eher aus Schutz.
Aus Schutz, ja.
Verstehe ich das richtig? Eher aus Schutz gegenüber euren Mitarbeitern, dass man sagt, das ist eine klare Trennung zwischen.
Ja, so ein bisschen Thema Arbeitshygiene halt. Und dementsprechend sind all unsere, also wir haben alles local gehostet, unsere Server, und die waren dann von außen auch gar nicht zugänglich, sind sie auch weiterhin nicht. Und wir haben halt dann andere Lösungen über Streaming und so jetzt gefunden, sodass das also dann doch relativ schnell ging. Es ist Glück im Unglück. Also ich meine, Homeoffice, wie gesagt, ist halt eine Umstellung. Die psychischen Folgen davon und sozusagen, was das auf der sozialen Ebene alles bedeutet, ist ja, das wird, glaube ich, noch ein Riesenthema abseits von irgendwelchen Viren, die man vielleicht sozusagen ansteckend abbekommen hat. Aber wir können arbeiten, wir können weiterarbeiten, unsere Jobs sind nicht dadurch irgendwie in Gefahr, und da können wir, ja, darüber können wir auch froh sein, und da gibt es ja andere Branchen, die stärker betroffen sind, und mich fragen dann auch immer alle, ja, kriegt ihr irgendwas vom Staat und habt ihr irgendwie Support bekommen? Und ich meine, ich finde es jetzt auch nicht so geil, in ein neues Büro gegangen zu sein und was weiß ich, wie viel Zehntausende Euro für neue Möbel auszugeben und höhenverstellbare Tische und halt coole Stühle und ein Vielfaches an Miete zu zahlen. Und es bringt mir gerade eigentlich nichts.
Und die steht leer.
Ja, das ist sehr schade, und aber wir haben uns für nichts beworben, weil wir liquiditätsmäßig und sozusagen notfallmäßig nicht betroffen sind, weil wir eben weiterarbeiten können und das Spiel Shadow Tactics sich weiterverkauft und auch weiterhin gut läuft. Und insofern, ja, Glück im Unglück irgendwie. Können wir uns jetzt nicht so krass beschweren.
Ja, Glück im Unglück, dass Spiele natürlich gerade auch ein gefragtes Gut sind, weil viele Leute eben zu Hause sind, auch Kurzarbeit machen und so. Und deswegen Spiele sich wahrscheinlich tendenziell schon auch eher als Profiteure der Krise so ein bisschen bezeichnen können, glaube ich. Und Glück im Unglück, Fragezeichen, auch, weil ihr den Goldmaster gerade noch so, bevor es richtig losging, abgegeben habt?
Nö, der Goldmaster.
Also nur, dass ihr nicht mehr so in diese heiße Phase reingekommen seid, oder?
Nö, der Goldmaster wurde im neuen Büro fertig gemacht und abgegeben. Mhm. Und wir haben auch Leute, die ins Büro kommen, einfach aus auch Effizienzgründen oder weil sie teilweise auch zu Hause nicht arbeiten wollen und gerne halt diese Trennung haben wollen. Aber jetzt, das ist natürlich der Vorteil. Das neue Büro ist sehr groß, es hat sehr viel Platz und da können wir alle Abstände locker einhalten und gut lüften und so.
Ja.
Ich sag mal so Glück im Unglück auch auf der Ebene, dass wir, bevor es wirklich krass losging mit Ausgangsbeschränkungen und Homeoffice, zumindest schon sehr weit mit den, das heißt sehr weit, aber die Kernvision für die neuen Spielideen schon gefunden hatten. Und da auch noch mit großen Team-Meetings einmal drüber reden konnten und schauen konnten, wie jeder darauf reagiert. Das würde ich jetzt ungern über einen Discord-Call machen. Genauso ist jetzt der Abschluss von Desperados 3 natürlich nicht der, wo es am kreativsten ist. Das heißt, die Meetings und so sind dann eher sehr, sehr handwerklich fokussiert und jetzt halt fertig werden und Bugs priorisieren. Und was machen wir noch? Ich mache mir ein bisschen, also wir sind jetzt sozusagen nicht in der kreativen Hochphase betroffen. Ich glaube, es wird dann schwieriger jetzt in den nächsten Monaten, wenn wir halt sagen, wir fangen an, ein neues Spiel zu entwickeln und gehen in eine Pre-Production. Da will man eigentlich hypereffizient sein und auch von der Vision eben von der kreativen Seite sich sehr schnell besprechen können. Und das weiß ich noch nicht, wie gut das funktioniert. Da mache ich mir schon auch ein bisschen Sorgen.
Ja, das meinte ich damit vom Timing her, dass es ja quasi die Endphase war. Aber klar, je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert, so wie ich euch erlebt habe und eure Arbeitsweise kennengelernt habe über die Jahre jetzt, kann ich mir schon vorstellen, dass das, da fehlt einfach dann was, weil ihr schon sehr eng miteinander und sehr im Austausch miteinander auf dieser menschlichen Ebene auch funktioniert, glaube ich.
Ja. Ja, ich meine, der Umzug war trotzdem genauso, dass ich am 3. April sind wir umgezogen und ich den Server rüber gekarrt habe und die ganzen Rechner verschifft wurden sozusagen. Und wenn dann an diesem Wochenende spätestens nicht alles wieder gelaufen wäre, dann hätten wir sehr große Probleme mit dem Goldmaster gehabt. Es ist ein Rechner kaputt gegangen von so, ich glaube, insgesamt 25 bis 30. Und das war natürlich der teuerste, den wir gerade frisch
Ja,
gekauft
natürlich.
hatten zum schnellen Bilden des Games. Aber auch das haben wir dann schnell fixen lassen können, glücklicherweise.
Ich habe so ein Foto gesehen, wie du im Serverschrank rumkrabbelst, während das Büro leer ist. Da warst du in deiner Rolle als Joachim ja voll im Glück, oder?
Genau, also ich habe nochmal festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß macht, die Netzwerktopologie zu planen und die Verkabelung und die ganzen, das Backbone sozusagen da einzurichten. Ja, und das hat
Naja.
alles funktioniert.
Ich will ja kein King-Shaming betreiben, aber seid ihr gegönnt, dieser Spaß an der IT.
Ja, es ist, wir planen ja diese Stelle auch dann sozusagen mir wegzunehmen, weil das einfach dann jetzt auch langsam Quatsch wird,
Skandal.
dass ich das noch mache. Und wenn noch mal mehr Leute da sind, ich bin dann auch schon oft einfach der Flaschenhals, der Sachen aufhält. Und die Menge an Sicherheitspatches und Updates wird auch nicht weniger. Aber ja, ein lachendes, ein weinendes Auge, irgendwann das nicht mehr bei uns zu machen. Ich werd noch die Kameraüberwachung des neuen Büros, die werde ich noch übernehmen und installieren. Und danach war es das wahrscheinlich dann.
Wie geht's denn jetzt weiter? Also, was sind denn jetzt so die Pläne, wenn das jetzt erscheint, dann endgültig das Spiel? Ich meine, so eine große Release-Party und so wird ja dann auch schwer werden, ne? So die klassischen Sachen, die man so kennt. Gamescom
Ja.
fällt wahrscheinlich aus. Also, was heißt wahrscheinlich? Die Reaktionen der Leute auf der Gamescom zu sehen, ist nicht.
Ja.
So Sachen wie E3 sind weg. Also, wie siehst du das Jahr in diesem Release-Jahr?
Das ist alles sehr schade. Also, ich meine, ich kann dir ja jetzt nicht sagen, wie groß jetzt zum Beispiel unsere Gamescom-Präsenz gewesen wäre, aber es ist einfach nicht, ich kann es nicht überblicken, was es genau alles für uns bedeutet. Jetzt heißt es erstmal, die Pitches für die neuen Spielideen fertig kriegen, das Spiel fertig kriegen. Wir arbeiten ja an DLCs, da sind wir sozusagen auch dran. Und das irgendwie alles sinnvoll ineinander verzahnen, gucken, dass das Spiel sauber rauskommt, dann eventuell eben noch nachpatchen oder so, wenn Sachen auffallen, die über monatelange QA nicht aufgetreten sind. So ist es ja irgendwie immer, dass dann auf der freien Wildbahn nochmal was kommt. Und ja, und dann ist jetzt sozusagen der Fokus natürlich auch das nächste Spiel dann an einen Publisher zu kriegen und finanziert zu kriegen, müssen wir jetzt anfangen mit allen zu reden, die da Interesse haben. Da sind wir ein bisschen spät dran, wie immer, weil wir eben so fokussiert dann auch immer auf die Produktion sind und es einfach nicht klappt, sich da dann auch kreativ rauszuziehen und zu sagen, heute nehme ich mir einen Tag Zeit und das nächste Spiel, das man dann 2, 3 Jahre lang entwickelt, sich auszudenken, so funktioniert das ja nicht. Ja, das
Aber das heißt,
heißt,
da ist noch nichts in trockenen Tüchern, weil das war ja genau das, was wir eigentlich in dem ersten Podcast, der jetzt ja auch erschienen ist schon, wo wir 2018 gesprochen haben, was du dir selber ja auch so ein bisschen vorgeworfen hast, so dass bei der Abgabe von Shadow Tactics noch nicht klar war, welches
ja.
das nächste Spiel ist, ja.
Naja, in trockenen Tüchern ist zumindest, dass wir so jetzt Rücklagen gebildet haben, dass wir also gesagt haben, 6 Monate können wir immer überleben, ohne dass wir sozusagen noch irgendwie Geld kriegen. Und das ist Geld, an das wir auch nicht rangehen. Und wenn wir da rangehen, dann sagen wir unseren Leuten so, jetzt gehen wir an den 6 Monate Puffer ran, und dann wissen die Bescheid. Aber sie wissen auch, dass sie mindestens noch 6 Monate sicher bezahlt werden.
Und das war ja
Also
das Geld, was ihr letztes Mal angegriffen hattet, um Shadow
genau,
Tactics noch zu polishen, ja.
das werden wir sicherlich nicht nochmal tun und
Ja.
das ergibt auch keinen Sinn, das nochmal so zu machen. Aber es ist trotzdem so, dass wir jetzt natürlich anfangen, Geld selbst zu investieren in diese Phase des Pitchings und natürlich soll diese Phase nicht zu lange laufen, also in trockenen Tüchern ist nichts. Auf der anderen Seite haben wir jetzt 2 Ideen, die ich für wirklich sehr stark und sehr cool halte und für sehr vielversprechend. Und ich habe auf beide gleichermaßen Bock und bin gespannt, wie die ankommen werden. Und dann gibt es, ich glaube, in 2 Wochen oder 1,5 Wochen ein Event, das der EGDF organisiert, zusammen hier mit tatsächlich aus München mit dem Hendrik Lesser von Remote Control, wo wir BizDev machen können und nochmal mit allen reden können. Und ich bin gespannt, wie es ankommen wird, aber ich finde die Ideen wirklich sehr cool und ich glaube, egal welche der beiden es wird, dass auch unsere Community das sehr cool finden wird.
Jetzt habt ihr ja in der Vergangenheit immer sehr unterschiedliche Spiele gemacht, also vom 3D-Adventure bis jetzt dann eben hin zur Echtzeit-Taktik. Bleibt ihr jetzt dem Genre treu? Kannst du da schon was sagen? Gibt es komplett verschiedene Ideen? Gibt es auch den Wunsch sozusagen von Entwicklerseite von euch, irgendwie da sich auch komplett neu zu erfinden? Also wie funktioniert dieser Prozess der nächsten Spielfindung?
Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir davon schon offiziell gesagt haben oder nicht und was mir erlaubt ist zu sagen von unserem Communications Lead jetzt, von Matthias, den wir neu angestellt haben. Wir werden dem Genre nochmal treu bleiben und jetzt geht es sozusagen darum, welches Setting verwenden wir da, welche Gameplay-Sachen passen wir an, wie halten wir es interessant, sowohl von der Entwicklungsseite als auch für die Fans, und ich glaube, da hatten wir immer ein sehr gutes Händchen. Und natürlich gibt's sowohl die positiven Seiten, dass man bleibt einem Genre treu, als auch die negativen, wo man sich sozusagen mehr Abwechslung wünscht, aber ich muss sagen, dass die Pitches, die jetzt diesem Genre treu bleiben, so coole neue Ideen haben, dass das mehr als frisch genug ist. Und ich glaube, das wird auch so sehr gut ankommen und wird das Genre einfach auch nochmal ein paar Schritte nach vorne bewegen.
Macht ihr da so studiointern dann quasi, dass alle Ideen einbringen können, Riesen-Brainstorming, oder sind das auch einzelne Units bei euch, die dann sagen, das lass uns mal neue Ideen jetzt, oder ist es ein Thema der Geschäftsführung? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, wir haben tatsächlich eine Runde gehabt, als alle pitchen durften und Ideen einbringen durften, und die Ideen, die jetzt am Ende durchgekommen sind, die sind auch nicht vom Dominik oder von mir oder von der Geschäftsführung, sondern kamen halt aus dem Team. Es ist schwer, darüber zu reden, ohne was zu verraten, sozusagen.
Ich meinte jetzt auch gar nicht inhaltlich, sondern halt, ja genau, ob man das ganze Team halt mit einbezieht oder nicht. Ja.
Genau, also wir haben das ganze Team mit einbezogen, darum bilden sich dann halt Gruppen von Leuten, die dann an diesen Ideen gearbeitet haben. Nicht jeder will jetzt irgendwie einen eigenen Pitch bauen oder so, aber die Leute, die da Interesse hatten, haben sich da einbringen können. Und dann schauen wir halt, was funktioniert. Natürlich gibt es dann auch die harten Entscheidungen, wo man sagt, okay, es gibt viele Ideen, zu viele Ideen oder eine Handvoll Ideen, die wir schon angefangen haben auszuarbeiten, und wie weit geht man da, wann muss man sich auch von der Idee trennen, oder wann merkt man einfach, es ist eine sehr geile Idee, aber um die noch sozusagen auf den Punkt zu bringen, ist es noch ein sehr langer Weg, und dann ist es natürlich auch schwierig, weil da dann viel Herzblut schon drin steckt. Also das sind dann die unangenehmen Entscheidungen, die dann sozusagen die Führungsetage dann auch treffen muss, damit wir halt vorankommen und eben ja stabil bleiben, auch als Firma. Aber grundsätzlich, ja, also mein Feedback bezieht sich hauptsächlich auf saubere Formatierung und Struktur der Dokumente, glaube ich. ansonsten, die kreativen Köpfe haben wir ja.
Jetzt gerade in dieser spannenden Phase, wenn das eine Projekt fertig wird, das nächste noch nicht ganz klar ist, aber schon irgendwie die Motivation dafür da ist und die Vorfreude, wie seid ihr denn oder wie bist du denn als Geschäftsführer jetzt an das Thema Umzug rangegangen? Das ist ja gleichzeitig auch eine Frage des Wachstums. Also wo sehen wir uns denn in den nächsten Jahren? So ein Umzug ist jetzt nicht nur auf ein oder zwei Jahre ausgelegt, sondern ja idealerweise auf das nächste Jahrzehnt oder so, wenn der Platz reicht. Andererseits will man nicht zu groß das planen. Andererseits ist ja auch fatal, wenn man umzieht, weil man keinen Platz mehr hat und dann wieder irgendwie beim nächsten Projekt merkt, man hat keinen Platz.
Also das, da wirst du mich in ein paar Jahren drauf quoten können, was auch immer ich jetzt sage, war dann wahrscheinlich totaler Bullshit und hat sich wieder ganz anders entwickelt. Wir sagen ja, seitdem wir 6 Leute sind, wir wollen eigentlich nicht wachsen. Und wenn wir.
Darauf wollte ich dich nämlich auch wieder direkt ansprechen,
Genau. Und das Büro, das ist jetzt schon, das haben wir jetzt für 10 Jahre sozusagen geplant, und da können wir auch locker auf 50 Leute grob, vielleicht noch ein bisschen mehr, hochskalieren. Das ist jetzt aber nicht der Plan. Der Plan ist, Also wir haben jetzt dieses Büro zum einen erstmal, weil das alte Büro einfach jetzt wirklich dann auch eine Zumutung war. Das neue Büro halte ich wirklich für eines der coolsten Entwicklerstudios, ehrlich gesagt, weltweit. Also ich bete, dass wir irgendwann eine geile Einzugsfeier machen können, weil
ich auch.
Es hat einfach sehr gute Vibes und wir haben uns wirklich drum gekümmert, dass es halt sehr cool wird und auch sehr gut zu uns passt. Wir haben zum Beispiel geschafft, dass alle Leute, die am Spiel entwickeln, obwohl es ein 3-Etagen-Gebäude ist, halt auf der gleichen Etage bleiben und kurze Wege haben. Es ist unser eigenes Gebäude, also wir haben das Gebäude nicht gekauft, aber wir sind alleine dort drin. Das macht, dass wir haben halt genug Platz, wir haben eine Dusche für die Fahrradfahrer, wir haben irgendwie eine sinnvolle Küche und so weiter. Viele Sachen, die uns im alten Büro gefehlt haben, konnten halt umsetzen und das entspricht dann jetzt auch irgendwie auch mehr dem Zustand des Teams und der Firma. Wie genau wir diesen Platz nutzen werden, ob wir das vielleicht untervermieten an coole andere Teams oder ob wir da doch schneller reinwachsen, als wir dachten, weiß ich nicht. Es ist schon geplant, fürs nächste Projekt noch mal ein paar Leute anzustellen. Und das ist ja, ich glaube, das habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, dass wir immer gewachsen sind, um diese Multibelastung von Leuten aufzulösen. Also wo Leute mehrere Jobs parallel machen und dann halt keinen wirklich fokussiert machen können. Und das ist halt so anstrengend, dass wir das noch mehr wegkriegen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber jetzt müssen wir erstmal alle Leute da reinkriegen. Und die Küche, die ich gerade erwähnt habe, die ist auch noch nicht da, weil Ikea irgendwie auch Lieferschwierigkeiten hatte. Also wird uns noch beschäftigen, bis es dann fertig ist.
Aber wenn man euch kennt und eure Spielhistorie anschaut, dann weiß man ja eh, dass eure Projekte immer viel zu groß eigentlich sind für eure Größe. Also von daher bin ich gespannt, wenn wir uns in 5 Jahren nochmal unterhalten, wie groß das Team dann wirklich ist, entsprechend dem Projekt oder wieder zu klein
eigentlich. Es bleibt weiterhin das erklärte Ziel, sehr geile Spiele zu machen, aber es halt nicht so overscoren. Und bei Desperados gab es einfach Dinge, die haben wir unterschätzt, auch obwohl wir sozusagen uns Feedback von anderen Leuten, ja zum Beispiel zum Mocap geholt hatten und so, gab es einfach auch ein paar Sachen, wo wir auch ein bisschen Pech hatten. Oder ich meine, es gibt halt auch in dieser Perspektive der Kamera halt nicht, also ich kenne jetzt kein Mocap-Cutscene-Game, das die Kamera immer oben lässt. Schau dir Gears Tactics an, die machen es halt dann ganz anders. Und plötzlich, man denkt, es wäre dann einfacher und plötzlich ist es halt schwieriger. Und das gab es an einigen Stellen. Ich bin mega stolz drauf, dass wir es durchgezogen haben und jetzt, wo alles wirklich zusammengekommen ist, also mich bläst das Spiel tatsächlich einfach vollkommen weg. Ich bin einfach nur, what the fuck, was haben wir da mit letztlich so wenig Leuten geschafft? Und der Sprung von Shadow Tactics, wenn man sich das dann einfach nochmal anschaut, und ich liebe auch Shadow Tactics, es ist auch ein sehr cooles und crazy Projekt gewesen, aber Desperados ist halt einfach nochmal wahnsinnig, also wahnsinnig viel größer. Und um den Bogen zu schließen, das nächste Projekt, da soll das nicht nochmal so laufen, das ist uns allen sehr wichtig, das hat uns alle ja auch sehr belastet, der Stress vor allem und der Anspruch, nicht bei jedem unbedingt die Anzahl der Überstunden, aber halt diese Qualität dieser Zeit muss sich halt irgendwie ein bisschen verändern, und weil sonst hält man das nicht durch. Und ich denke, man wird ja bei jedem Projekt schlauer und man wird auch wieder neue Fehler machen, aber wichtig ist erstmal, dass man nicht jedes Mal die gleichen macht, und wir machen auch Coaching und wir schauen, dass wir sozusagen auch Prozesse und Dinge anschauen, die sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm sind. Aber das machen wir halt auch so, dass das jetzt kein nerviges Workshop und 3 Tage PowerPoint-Präsentation von irgendeiner Firma, die Games nicht versteht, ist, sondern dass das sich integriert in wie wir funktionieren und was wir machen. Und da sehe ich auch schon große Fortschritte, die uns sehr helfen werden. Und ich muss sagen, also ich bin zuversichtlich, dass das nächste Projekt sehr anders laufen wird. Und wie genau, muss man halt dann schauen.
Jetzt war ja geplant, dass wir den nächsten Podcast dann bei euch machen, wenn dann das Spiel wirklich da ist, bei der Release-Party. Ich drücke die Daumen, dass wir das irgendwie noch nachholen können. Wer weiß, wie sich diese Pandemie weiterentwickelt, was das für alle bedeutet. Auf der Gamescom werden wir uns definitiv nicht sehen. Vielleicht machen wir eine Online-Party, aber wir werden auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wenn das Spiel dann da ist. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Und weiterhin viel Spaß beim im neuen leeren Büro mit der IT aufsetzen.
Ja, und Klimaanlagen an- und ausschalten.
Ja, super. Das muss ja auch jemand machen, so ist es halt.
Ja, immerhin wird es nicht mehr zu warm.
Das war's wieder für heute mit Most Wanted. Vielen lieben Dank an Mimimi, an THQ für dieses tolle Gespräch und diese Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dieser Folge wie ich. Danke fürs Zuhören, danke für den Support und wir hören uns demnächst wieder mit der nächsten Folge. Macht's gut!